Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. Content Kompass.
Content Kompass. Beim Content Kompass sprechen wir heute mit dem Franz Wegner. Franz produziert, seitdem er 12 ist, aus dem Kinderzimmer. Ja, vor allem Video-Content, aber auch anderen Content. Jetzt sitzt er nicht mehr im Kinderzimmer, jetzt produziert er richtig professionell Videos. Und er hat unter anderem die TikTok-Challenge, oder so heißt die, Franz, die TikTok-Challenge gestartet, wo er es sich zur Aufgabe gemacht hat, 9 Channels mit vorproduziertem Content auf 1000 Follower zu bringen. Und das schaut auch ganz gut aus. Mit dem Olaf Kopp zusammen besprechen wir heute Kurzvideos, was ihr da wissen solltet, können solltet und planen solltet. Herzlich willkommen, Franz.
Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr.
Sehr cool. Wie bist du zu einem Videomensch geworden? Wie kam das?
Tatsächlich war es ein inneres Bedürfnis von mir, immer Content Creator zu sein. Also es war quasi immer so ein Beiwerk. Also du hast ja schon erwähnt, seitdem ich 12 bin, mache ich irgendwie schon Content. Ich habe auf YouTube so ein bisschen alles ausprobiert. Ich sage immer, meine komplette Pubertät ist noch auf YouTube online. Also wenn man mal einen langweiligen Nachmittag hat, kann man mir zugucken, wie ich in den Stimmbruch gekommen bin, wie ich Bartwuchs bekommen habe, wie ich über meine ersten Freundinnen rede in irgendwelchen schlechten Podcasts, wie ich Gaming-Videos mache, wie ich in die Kamera schreie. Es ist alles noch online. Ich sage immer, ich bin aufgewachsen mit dem Algorithmus. Genau, und dabei war halt ein ewiger Begleiter immer Videoschnitt und Content Creation. Ich musste mir immer Gedanken machen, okay, wie bringst du täglich Content? Ich habe eine Zeit lang 5 Videos pro Tag rausgehauen auf YouTube. Das war kein hochwertiger Content, aber halt vorproduzierter Content. Also ich habe schon früh gelernt, wie man vorproduziert auf Masse und trotzdem gute Reichweiten bekommt. Und da war quasi Videoschnitt ein ewiger Begleiter und vor allem die Themen, wie kriegt man mit möglichst wenig Aufwand viel Reichweite und macht Content, den andere Leute feiern.
Ja, geil.
Das ist die Kurzfassung, ja.
Genau. Den Sinn müssen wir uns da auch noch ein paar Mal anschauen, Olaf, oder? Damit wir mit unseren Videos hier mal...
Franz, du bist mir aber LinkedIn aufgefallen und zwar genau, ja, einmal über die Kollegen vom Content Performance Podcast in Benjamin und Fabian. Grüße gehen raus an die beiden und da kam auch dann irgendwann dieses TikTok-Challenge-Ding ziemlich schnell hinterher. Das ist, fand ich, eine interessante Marketing-Aktion. Vielleicht willst du kurz einmal, Gidon hat es ja gerade schon angedeutet, was du damit geplant, beziehungsweise was du da durchgezogen hast. Mich würde da mal interessieren, wie zufrieden bist du mit dem Ergebnis von dieser TikTok-Challenge? Challenge oder vielleicht, was war es überhaupt? Was hast du dir dabei gedacht? Was waren die Ziele, die du damit erreichen wolltest und wie zufrieden bist du mit dem Ganzen?
Ja, also ich hole ein bisschen weiter aus. Ich glaube, das wird ein bisschen länger. Um das zu verdeutlichen, also ich habe quasi bis im letzten Jahr noch studiert und musste quasi vor mir noch nicht so wirklich Gedanken machen, okay, wie fange ich jetzt wirklich an, Geld zu verdienen und so weiter und so fort. Also ich habe halt Informatik studiert. Und habe ein paar Sachen nebenbei gemacht, immer nur so Passionsprojekte. Und Anfang des Jahres habe ich mit LinkedIn angefangen. Und da tatsächlich eher mit dem Fokus auf Repurposing-Content. Also quasi das, was wir jetzt zum Beispiel haben, so ein Videopodcast, das habe ich genommen und habe daraus Highlight-Schnipsel gemacht. Das mache ich immer noch zum Beispiel für Fabian und Benjamin für den Content-Performance-Podcast. So, und es stellte sich aber bald heraus, ich sitze da so oft im Schnitt und optimiere da Wort für Wort, dass ich mir dachte, Franz, es wäre ein viel besseres Video geworden, wärst du im Real Life da gewesen, hättest gesagt, sag das so. Also ich vergleiche es immer so Copywriting im Nachhinein. Das habe ich quasi im Schnitt gemacht. Also ich habe wirklich Wort für Wort teilweise Sätze optimiert, was dafür so geführt hat, dass ich für die Videos sehr, sehr lang gebraucht habe und dass die Videos natürlich unauthentischer gewirkt haben, als hätte man sie direkt für eine Shortform-Plattform konzipiert. So, und dann gab es so einen Typen in Amerika, der heißt Ryan McGinn. Der hat so eine TikTok-Agentur, nenne ich es mal. Und der macht für die ganzen großen, ich sage mal, Shortform-Persönlichkeiten, die dafür bekannt sind, in die Kamera zu reden, die Videos. Also so ein Jordan Peterson oder so ein Alex Hormozy oder seine Frau Layla Hormozy oder so ein Noah Keegan. Und der geht halt zu denen hin, filmt mit denen den Content vor und hilft ihnen beim Skripten, dass sie wirklich auf den Punkt ihre Message bringen und dann macht das Editing, Publishing und kümmert sich komplett um den Content, ohne dass die jeweils irgendwie einen Finger krummen können müssen. Und da habe ich mir gedacht, das will ich auch machen, weil ich glaube, da bin ich ziemlich gut drin. Aber ich habe in der Hinsicht keine wirklichen Referenzen gehabt, weil ich habe vorher immer nur den Content angeliefert, aber ich weiß natürlich aus meinen eigenen Projekten, die Masse macht's. Die Masse macht's, weil man mit der Masse erkennt, was für uns funktioniert und welche Formate laufen und dann kommt erst die Reichweite. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, wie kannst du möglichst schnell das lernen, darauf gleichzeitig aufmerksam machen, dass du daraus eine Dienstleistung machen möchtest und damit Geld verdienen möchtest und wie kriegst du quasi dein Portfolio schnell voll? Und da habe ich mir gedacht, okay, mache ich da so ein Marketing-Stunt draus. Das heißt, ich habe auf LinkedIn gesagt, okay, Leute, ich habe was vor, ich möchte meine Positionierung ein bisschen ändern. Wer hat Bock, mit mir dieses Experiment durchzuführen? Und habe ich Leute sich darauf bewerben lassen. Also wer hat quasi noch keinen TikTok-Channel, möchte auf der Plattform vertreten sein, weiß aber noch nicht wirklich wie. Und da habe ich eine ganze Reihe an Bewerbungen bekommen nach diesem Aufrufsvideo und habe ich mir neue Leute rausgesucht und habe dann mit denen konzipiert, Inhalte strukturiert, Skripte geschrieben und dann im Juni habe ich so eine kleine Deutschland-Tour gemacht, bin durch ganz Deutschland gefahren und habe mit den Leuten vorproduziert und jetzt in diesem Monat kommt dieser Content raus und ich veröffentliche das und das ist quasi der Prozess und mein Ziel war ja möglichst schnell zu lernen, also zu gucken, welche Prozesse kann man da optimieren und da hat sich auch einiges ergeben, da kommen wir später nochmal drauf zu, aber eins meiner größten Ziele war natürlich auch, das als Businessmodell in die Welt zu tragen.
Und also, dass du zu den Leuten gehst und mit ihnen Content produzierst vor Ort, oder?
Genau.
Ja, cool.
Und dass ich diesen Komplett-Service anbiete. Also ich bin kein Editor, ich bin nicht nur Copywriter, ich bin nicht kein Social-Media-Manager, ich mache alles mit dem Team natürlich zusammen. Aber mein USP ist tatsächlich der Copywriting-Aspekt. Also das, was ich sehr, sehr gut kann, ist das Skripten im Vorhinein, mir Inhalte von anderen anhören und daraus No-Bullshit-Skripte machen, die jeder versteht.
Geil.
Also das super. Ist aus meiner Sicht das, was ich am besten liefern kann. Das wollte ich mir so ein bisschen selbst beweisen mit dieser Challenge.
Cool.
Und
du hast den Leuten dann die Videos geskriptet und ja. Die haben das sozusagen, du hast es wahrscheinlich ja so geskriptet, dass es nicht wie auswendig gelernt klingt, der Text. Oder machst du es dann mit Stichpunkten? Ich weiß nicht, wie du es dann mit den Leuten machst. Lernen die das auswendig?
Das war unterschiedlich. Also am Anfang der Challenge haben wir es tatsächlich quasi noch on the fly geskriptet, sage ich mal. Das heißt, wir haben beim Dreh erst gesagt, okay, was willst du vermitteln? Und habe ich quasi geholfen, die richtigen Worte zu finden. Und es war oft so, okay, sprich mir nach. So war es dann oft so. In der zweiten Hälfte habe ich aber gemerkt, okay, das war für die erste Batch an Versuchskaninchen recht anstrengend, haben sie mir auch gesagt, okay, weil wir haben irgendwie 6 Stunden am Stück gedreht und die ganze Zeit hin und her geswitcht zwischen drehen und überlegen, was wird geskriptet und so weiter und so fort. Und am Ende haben wir es zweigeteilt. Da haben wir quasi nur Konzeptionierung gemacht, alles fertig geskriptet und dann diesen Teil einfach abgedreht. Und was den meisten aber einfacher fiel, war tatsächlich, wenn ich den Satz für Satz die Worte vorgesprochen habe. Dadurch, dass ich sowieso die ganze Zeit schneide, war es dann wirklich so, ich sage einen Satz vor, mit einer Betonung und dann wird mir nachgesprochen.
Cool.
Okay. weil es meistens, vor allen Dingen, wenn man das nicht gewohnt ist, mit Telepromptern zu arbeiten oder mit auswendig gelernten Skripten, kommt es meistens natürlicher rüber, als wenn man halt auswendig gesagte Sätze
sagt. Okay, da muss ich kurz mal reinspringen. Auf der einen Seite hilfst du ja den Menschen damit, ihre Message rüberzubringen. Dann sind wir im klassischen Werbungsbereich, sag ich mal, also ne, bloß in einem Kurzvideoformat. Aber auf der anderen Seite hast du die Algorithmen natürlich, ne?
Ja.
Wie gut kriegst du das zusammen? Weil du musst ja auf bestimmte Sachen, du hast ja schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, du hast ja selber gesagt, du bist mit den Algorithmen aufgewachsen. Du weißt, wie die Algorithmen ticken und vor allem, wie die Nutzer auf der anderen Seite, weil die Algorithmen reagieren ja nur in erster Linie auf die Nutzer-Engagement, auf die Nutzerinteraktion. Und du hast ja bestimmt über die Jahre herausgefunden, was gut ankommt und worauf Reactions wahrscheinlich planbar auszulegen sind. Wie gut kriegst du das zusammen mit dieser Message, die jemand nach außen bringen will. Das stelle ich mir jetzt nicht ganz so einfach vor.
Ist komplett richtig. Ich sage immer, also bei TikTok, Mainstream-Themen kriegen Mainstream-Klicks. Und das heißt, aus meiner Sicht ist es die große Kunst, die eigenen Themen so relevant auch für die Leute außerhalb der Bubble zu machen. Und das sind ehrlich gesagt immer die gleichen Motivationen, wie man etwas Mainstream-relevant machen kann. Das sind meistens Geld, Gesundheit und Liebe. So, wenn man diese Themen irgendwie mehr vermittelt bekommt und da einen Twist reinbekommt, dann kann man daraus, kann man fast alles Mainstream-relevant machen. Und meistens ist es mit Storytelling geschehen. Also Beispiel, wenn jetzt, ich hatte nämlich einen Kanal, der heißt LightUp. LightUp Kryptos, also die haben wirklich einen Krypto-YouTube-Kanal. Und das Video, was am besten funktioniert hat, war eine persönliche Geschichte, wie er 400 Euro in Bitcoin 2017 investiert hat. Das war zum Beispiel, ich habe 400 Euro in Bitcoin investiert. Und dann hat er quasi erzählt, was er gemacht hat. Und dadurch, dass wir diesen 400 Euro konkreten Aspekt drin hatten, und diesen Investieren-Aspekt ist es für den Mainstream interessant, im Sinne von, wir haben ganz viele andere Videos, wo sie über allgemeine Themen reden, wo sie erklären, wie Krypto funktioniert und die NFT-Welt und so weiter und so fort. Und die funktionieren alle nicht so gut. Mhm. Aber dieser persönliche Aspekt mit etwas Konkreten, mit dem Thema Finanzen, also Wealth, funktioniert immer. Und das war das Video, was dann beispielsweise statt den 3000 Views auf einmal 1 Million Views hatte. Mhm. Und ein anderes Beispiel dafür wäre bei dem, ich überlege gerade, das ist noch nicht geschehen, aber das wäre quasi eine Idee, was wir noch machen werden, mit dem guten Florian Nottoff, der ist der CEO von Adference.
Adference, ja. Mhm. Sind Sponsor beim SEA-Camp bei uns.
Ah, cool. Und da erzählt er zum Beispiel ganz oft die Story, okay, wie er seine Mitarbeiter führt und wie er sich als Geschäftsführer verhält und so weiter und so fort. Aber ganz oft wird in den Kommentaren gefragt, wie der Algorithmus funktioniert, auf dessen Basis er Adference gegründet hat. Mhm. So, das drehen wir noch, das wird noch passieren, aber um da quasi einen Twist daraus zu machen, dass es für den Mainstream interessant ist, macht man dann anstatt, so habe ich einen Algorithmus entdeckt oder so habe ich diesen Algorithmus entwickelt, machst du daraus den Twist, mit diesem Algorithmus habe ich x Millionen Euro verdient.
Mhm. Aber also, es ist halt dieses klassische Clickbait-Ding. Halt, ja. Also wenn du ein bisschen erfahrener bist, sage ich mal, ich falle auf solche Sachen nicht mehr rein, sagen wir so. Also mich interessieren meistens, also gerade bei den Überschriften gucke ich mir bei YouTube zum Beispiel keine Videos mehr an.
Aber ich finde den Gedankengang oder das System zu sagen, wie bringe ich das jetzt sozusagen in diese Main Topics, oder wie man das dann nennt, also Geld, Liebe, was war es noch?
Gesundheit.
Das finde ich ein cooles Thema, so zu denken zumindest. Kann ja vielleicht noch was anderes dabei sein. Oder ich sage, ich will das in die, jetzt nur ein blödes Beispiel, in die spirituellen Ecke bringen. Na okay, wie mache ich da den Bogen, um sozusagen aus der Blase rauszukommen? Also die Denke finde ich jetzt mal vom Format her, abgesehen auch für alle anderen Formate, ziemlich geil.
Sex kommt da wahrscheinlich auch noch rein, aber in das als Punkt.
Das ist doch Liebe
und Sex. Ja, genau, also das zählt zur Liebe.
Sex, Kuscheln, Familie.
Und ist spannend. Also das ist klar, das sind die großen Themen, die uns halt im Leben bewegen halt. Ne? Das ist halt von jedem und das ist unterschiedlich, was er beruflich tut oder nicht tut. Da hast du schon recht. So. Die Frage ist, was bringt dir dir bringt das vielleicht, die Frage ist, dem Florian, Grüße auch an Florian Nottoff, was bringt ihm das, wenn du ihn mit dem Claim, den du da gerade überlegt hast, was bringt, weil die machen, ich kenne ja deren Tool, was die ungefähr damit machen und die eigentlich der Mainstream ist ja kompletter Streuverlust, ne?
Ja, also es kommt wirklich immer darauf an, was man vorhat. Also TikTok ist wirklich eine fantastische Discovery-Plattform, um Aufmerksamkeit zu generieren. Mhm. Also da bei TikTok ist meistens, wenn du nicht bezahlte Ads machst, sondern wirklich nur über organischen Content machst, wirklich die beste Strategie, okay, greif so viele wie möglich ab und hoffe, dass irgendjemand aus der Zielgruppe dabei ist. Also es ist schon wirklich so. Also besonders bei Florian war es jetzt so, da haben wir aktiv seine Jobbewerbungspage beworben.
Und das ist cool, weil da muss er ja aus seiner Bubble raus, weil die Leute wissen ja noch vielleicht noch gar nicht, dass sie bei ihm, dass das Thema, was er da beackert, interessant für die ist. Ne?
Und selbst da ist es schon schwierig im Sinne von, dadurch, das Video, was bei ihm halt am besten funktioniert hat, war zum Beispiel 4 Dinge, die mir als CEO egal sind. Und da redet er über 4 Dinge, die fast jedem Job cool wären als aus Mitarbeitersicht. So, und haben sich halt richtig, richtig viele bei seiner Firma beworben, aber natürlich ganz viele, die überhaupt nicht zu dem passen, was sie eigentlich brauchen. Ja, so, aber das ist dann quasi, es ist ehrlicherweise, auch etwas, was man auch erst später machen sollte. Also es ist quasi eigentlich im ersten Monat, wenn man TikTok macht, ein bisschen verschenkt, weil im ersten Monat geht es erstmal darum, oder vor allem im Anfang der TikTok-Phase, erstmal rauszufinden, welcher Content funktioniert überhaupt. Weil das liebe ich so sehr an der Plattform TikTok. Also dadurch, dass ich ja für Benjamin und Fabian diese ganzen Sistrix-Livestreams zusammenschneide, das ist im Prinzip meine komplette SEO-Ausbildung, die ich habe, dass ich denen zuhören muss, was sie den ganzen Tag erzählen. Aber sie reden ja immer über Longtail und Content entsteht. Es dauert immer ewig, bis man Ergebnisse sieht im SEO und so. Und bei TikTok ist es genau andersrum. Du siehst sofort nach einem Tag, ob dein Video die Leute interessiert oder nicht. Das heißt, du kannst so schnell die Schlüsse ziehen. Was für ein Content mache ich im nächsten Monat anders und auf was haben die Leute Bock? Und wenn du das erstmal raus hast, dann kannst du dir Gedanken machen, okay, wie kann ich diese Reichweite dann umwandeln zu relevanten Kunden, Mitarbeitern, was auch immer. Und dann kann man anfangen, auch mit aktiven Call-to-Actions zu arbeiten.
Genau. Und dieses Mainstreamige ist ja auch gar nicht so schlecht, ne? Also ich weiß nicht, ob du das kennst, unser Tool, Wortliga Textanalyse, also ein Tool für Verständlichkeit und Stil, Texttool. Und das hatten dann mal Schülerinnen vorgestellt. Mit diesem Tool wird es mit der nächsten Deutschen auf jeden Fall was. Und es hatte dann, keine Ahnung, 11.000 Shares oder so. Und wir hatten mal ein paar Wochen lang einige Leute mehr auf der Seite. Ich glaube, es waren pro Tag ein paar Tausend mehr, 1-2.000. Ich weiß jetzt nicht, was davon hängen geblieben ist, aber irgendwo hat es uns auf jeden Fall eine Bekanntheit gebracht. Und wenn der Aufwand nicht so groß ist, ist das ja auch schön. Ne? Ja. Also wenn der Aufwand nicht so groß ist.
Und da sind wir bei dem Punkt, den ich gerne mal fragen wollte. Das ist jetzt eine Frage, die hätten wir jetzt, merkst, wir gleiten etwas von unserem geplanten Fragenkatalog ab. Aber das ist ja nicht so schlimm, weil das daraus ergibt sich halt für mich die Frage. Ich bin ja generell bei Social Content, sag ich mal. Die Halbwertszeit von Social Content ist je nach Plattform und Algorithmus ja immer begrenzt. Ich sag mal, das ist ja anders als im SEO. Ne? SEO ist ja eine sehr auf Nachhaltigkeit ausgerichtete, normalerweise eine auf nachhaltige gerichtete Taktik oder Disziplin. Bei Social Media ist es genau andersrum. Du musst in kürzester Zeit so viel Reichweite wie möglich erzeugen, sonst bist du weg vom Fenster. Und dein Content ist spätestens nach 24 Stunden unsichtbar wieder. Das ist jetzt eine Frage, die kann man mit Sicherheit nicht pauschal beantworten, aber was ist denn so ein Social Content, also ein einzelnes Content Piece, was du über Socials teilst? Nehmen wir jetzt mal TikTok, weil du dich ja besonders gut auskennst. Wie viel ist es wert?
Ja, es ist wirklich komplett abhängig, was für ein Content du machst. Also ich sag mal, wenn du nur und was dein Ziel ist. Also aus meiner Sicht zum Beispiel, wenn du ein Dienstleister bist. Also zum Beispiel, ich habe bei mir im Portfolio den guten Michael Otto, der ist Copywriter. So, und wenn der jetzt wie auf LinkedIn quasi die ganze Zeit nur Schreibtipps gibt bei TikTok und quasi sein Wissen, ich sag mal, unegoistisch weitergibt und er eine handfeste Dienstleistung quasi damit bewirbt, ohne es konkret zu sagen, so eine Person wird es immer sehr, sehr einfach haben, auch mit TikTok Leads und Verkäufe zu generieren. Genauso mit Kursen. Also alle, die irgendwie im Learning oder Coaching-Bereich irgendwie sind, die werden es sehr, sehr oder haben aus meiner Sicht immer einen immens hohen Vorteil, mit organischem Content auf TikTok Geld zu verdienen und was auch hängen bleibt. Mhm. Weil das Coole ist, viele nutzen TikTok auch natürlich auch als Start für den Funnel, dass sie dann die Leute dann zu YouTube rüberkriegen und sie dann dort erst konvertieren. Mhm. Machen natürlich viele auch. Auf der anderen Seite hast du natürlich nur den reinen Entertainment-Content, wo Leute tanzen oder sich hauptsächlich tanzen oder irgendwelche Challenges machen. Und da kannst du quasi, wenn du so eine Reichweite hast als Influencer, nur hoffen auf Brand-Deals oder so. Also da bleibt natürlich nichts hängen und ist auch, ich sag mal, noch viel weniger wert.
Also vor allen Dingen, das ist ja wahnsinnig spannend. Also ich glaube, so große Reichweite und der damit eingehende Streuverlust meistens, ist für B2B, glaube ich, schwieriger. Für B2C, B2C-Kampagnen laufen ja immer auf Reichweite. Also Konsumgüterartikel, Erfrischungsgetränke, wo du wirklich in den Markt einfach reinschießen musst und gar keine richtig klar definierte Zielgruppe eigentlich so hast, sondern du schießt ziemlich breit raus. Da ist ja TikTok und dieses, was früh im Awareness-Bereich in der Customer Journey stattfindet, ja dann das Wichtigste eigentlich, ne? Weil du hast keine klare Zielperson, du hast irgendeine Masse von Menschen, wo du einfach mal reinfeuern musst und so viele wie möglich halt erwischen musst. Ne?
Und vor allem, Und vor allen Dingen, also genau die komplette E-Commerce-Bubble, also das siehst du einfach auch, wenn du TikTok anmachst und dir die Paid-Ads anguckst. Es ist halt hauptsächlich E-Commerce, was da gut funktioniert. Und das sind dann immer irgendwelche Dropshipping-Produkte, die wirklich jeden treffen können. Also das ist quasi auch der Grund, dass wenn du TikTok-Ads eingibst bei YouTube, dass da nur Tutorials aus dem E-Commerce-Bereich sind, weil halt Leute sehen, okay, es ist aktuell noch so günstig, Werbung zu schalten auf TikTok. Und vor allen Dingen, was ich auch an TikTok so liebe, dass oder was ich richtig cool finde, ist, dass sie dir wie bei Facebook so ein, du kannst bei Facebook die Anzeigen anderer anschauen, ne? Ich glaube, du musst aktiv auf die Seiten gehen. Ich weiß nicht ganz, wie das ist, wie das war. Aber bei TikTok kannst du wirklich sagen, okay, zeig mir die bestperformsten Ads in ganz Deutschland an. Kannst du die Creators von anderen angucken, kannst du Statistik angucken und kannst die quasi eins zu eins für deine eigenen Produkte nachbauen. Und da wirst du auch ganz schnell sehen, diese ganzen Ads sehen halt alle aus wie UGC-Content. Also wie, als hätten User diesen
authentisch, diesen Content. Authentisch halt, ne? Kurz zur nächsten Frage.
Ja.
Es gibt ja noch andere Plattformen. Ich glaube, ich kenne jetzt weder TikTok noch Snapchat, aber Snapchat wird so als Hidden Champion ja gehandelt. TikTok ist so ein bisschen präsenter. Ich habe Snapchat jetzt auch so verstanden, dass es auch auf Kurzvideos, es ist auf eine ähnliche Medienformat ausgelegt. Oder wo ist da, also erste Frage, wo sind jetzt die Unterschiede für die, die es nicht wissen, zwischen TikTok und Snapchat? Weil für mich von außen betrachtet, stehen die sehr nah in Konkurrenz zueinander. Und zweite Frage, wo Thema Kurzvideos allgemein, auf welchen Social-Media-Plattformen spielen Kurzvideos auch noch eine große Rolle, meinst du? Oder können zukünftig eine große Rolle spielen, formulieren wir es so.
Also tatsächlich Snapchat von allen großen Plattformen würde ich tatsächlich am unrelevantesten für Kurzvideos betrachten, zumindest in Deutschland, also zumindest was den algorithmusgetriebenen Content angeht. Ich meine, Snapchat ist ja ursprünglich dafür bekannt für diese selbstlöschenden Videos, die man an private Leute schickt und dass man an seine Follower schickt und so weiter. Die haben mittlerweile auch sowas wie eine For You-Page wie bei TikTok, wo man wirklich zufällig gewürfelten Content bekommt, aber ich kenne, glaube ich, niemanden in Deutschland, der das aktiv deswegen nutzt. Was aber auf der anderen Seite sind, glaube ich, alle anderen Plattformen gerade auf dem Shortform-Video-Trend. Also bei Instagram gibt es die Reels, was eine 1:1 Kopie ist von TikTok. Bei mittlerweile hat sogar Facebook extra Reels, die noch gar keiner auf dem Schirm hat. Also für die ältere Zielgruppe ist das mega relevant. Wenn da jemand irgendwas verkauft hat, würde ich da auf jeden Fall als erstes hingehen. Und bei YouTube hast du die Shorts. Und die Shorts sind so ein bisschen der Gamechanger für alle, weil ich bekomme jetzt von immer mehr Agenturen mit, dass die genau das, was du beschrieben hast, Olaf, mit dem Content, der nach einem Tag quasi vergangen ist, dass das dort anders ist, während du auf TikTok irgendwie nach zwei Tagen all deinen kompletten Traffic bekommen hast, ist es tatsächlich bei YouTube Shorts, nicht bei einem normalen YouTube-Video, sondern bei einem Shorts-Format, was ja auch TikTok ist quasi, auch noch monatelang später Traffic. Und das ist natürlich schon sehr, sehr krass. Und dann kommt tatsächlich auch noch so Geheimfavoriten hinzu wie Pinterest Idea Pins oder so, was im Prinzip das Gleiche ist. Aber vor allen Dingen, wenn du irgendwie in der Kreativ DIY-Szene bist, dann ist das auch mega relevant für alle Leute. Also die kurze Antwort ist, Shortform-Video-Content ist auf jeder Plattform. Und wenn LinkedIn dann zwei Jahre später dann auch mal nachhängt, dann machen die das auch. Aktuell sind es ja normale Videos, aber LinkedIn wird das auch bekommen, hundertprozentig.
Kurze Zwischenfrage, kannst du dann ein Short-Video für verschiedene Plattformen benutzen oder machst du das immer extra für TikTok und für YouTube eins?
Es kommt auf den Content drauf an. Also es gibt ganz viele Leute, die geben ja zum Beispiel TikTok-Tipps und die formulieren dann natürlich auch im Wording das auch genauso, dann ist es natürlich schwieriger. Aber wenn du jetzt Storytelling-Content machst oder alles, wo du jetzt nicht explizit auf die Plattform ansprichst, würde ich sagen, dass Shortform-Content generell gut funktioniert. Man kann schon Tendenzen erkennen, also zum Beispiel bei Instagram funktioniert schon alles in Richtung Fashion und Mode und kreativ. Tendenziell besser als bei TikTok, wo mehr die Menschen im Vordergrund stehen. Mhm. Aber generell sollte alles gleich gut funktionieren.
Mhm. Okay. Ich habe ja bei YouTube, das finde ich interessant, weil du gerade YouTube und die Shorts angesprochen hast. Ich habe mich mit YouTube SEO ein bisschen beschäftigt in letzter Zeit und habe auch für verschiedene Kunden Analysen gemacht, Channel- und Videoanalysen. Und in dem Zug bin ich auch darauf gestoßen, dass bei YouTube bisher kurze Videos eher nachteilig behandelt wurden vom Algorithmus, weil du musst zumindest Videos, die unter 1 oder 2 Minuten waren, wurden eher stiefmütterlich behandelt, also wurden weniger ausgeliefert. Das ändert sich dann durch diese Shorts dann, meinst du, oder?
Ja, vor allen Dingen, weil die Shorts halt wie eine die Shorts sind halt ein extra Reiter in der App. Also du kriegst die nicht wie die anderen Videos hauptsächlich angezeigt durch SEO, sondern die kommen halt dann wirklich durch den Algorithmus zu dir gespült.
Die kommen, YouTube hat ja den Suchalgorithmus, wenn du YouTube halt suchen musst, und du hast die Recommendation Engine. Die funktioniert ja in erster Linie über Interaktion, also wie hoch das Engagement auf den Videos ist.
Und die Shorts sind, glaube ich, nur Recommendation, ne?
Ja, die Shorts haben nochmal einen extra Reiter. Also ich kann es auch jetzt
sagen. Und da läuft, was glaubst du, ist da für den Algorithmus wichtig, dass du da angezeigt wirst?
Also im Prinzip gibt es nur einen. Also könnt ihr hier sehen, ich habe zum Beispiel die Tagesschau angezeigt bekommen. Warte, komm.
Seht ihr an unsere Zuhörer, Franz zeigt da jetzt was auf seinem Handy. Genau. Das könnt ihr leider nur bei YouTube sehen.
Also da hier ist zum Beispiel der Startbutton und direkt daneben richtig prominent Shorts. Und das ist halt wirklich ganz normal.
Wie aber gibt es den Reiter nur in Mobile oder gibt es den auch in Desktop?
Ne, Desktop gibt es ihn tatsächlich auch, sogar sehr prominent. Bloß ist halt hochkant Content auf Breitbildformat. Also es nutzen kaum Leute. Okay. Also es gibt eigentlich plattformübergreifend nur einen Wert, der wirklich relevant ist. Also so wie es bei Longform-Content bei YouTube die Retention Rate ist, also wie lange du einen User an einem Bildschirm gezwungen bekommst, so ist es bei TikTok nur nochmal mal 10. Also im Sinne von, umso länger du es schaffst, einen User dazu zu bringen, dein Video zu Ende zu gucken, umso besser wird dein Video performen. Punkt.
Perfekte Überleitung zur nächsten Frage.
Jawohl.
Wie so ein Kurzvideo, jetzt beziehen wir das mal wieder auf die eher auf so TikTok, also typische Social Networks. Wie lang darf denn so ein Short-Video sein? Und zählt es, jetzt kurz auf die Retention, du hast gerade gesagt, wer es am ehesten schafft, dass die Menschen das Video zu Ende gucken,
Oder mehrmals.
Also je kürzer mein Video ist, desto größer ist ja die Chance, dass es zu Ende geguckt wird. Und wie lang sollte denn nach deiner Erfahrung maximal so ein Video sein, so ein Short-Video?
Tatsächlich, also das hat sich auch ein bisschen geändert in den letzten Jahren. Also im Sinne von, wenn du es schaffst, dass ein 40-Sekunden-Video bis zum Ende geschaut wird, dann hat das mehr Wert für TikTok, als wenn du es schaffst für ein 10-Sekunden-Video das zu Ende zu bekommen. Das heißt, im Umkehrschluss, es ist natürlich einfacher, bei einem 10-Sekunden-Video dafür zu sorgen, dass jemand zu Ende guckt. Aber wenn da auch nur die durchschnittliche Wiedergabezeit 8 von 10 Sekunden sind, dann ist das weniger wert, als wenn du 30 Sekunden bei einem 40-Sekunden-Clip
schaffst. Ja, okay, alles klar. Weil sie in mehr Zeit können sie besser monetarisieren. Ja. Also es geht halt im Endeffekt dann doch auch um die Menge. Ne?
Das beste Beispiel dafür, um das zu verdeutlichen, ist für mich der Creator Zach King. Der macht so optische Illusionen und Special Effects und so. Und der hat seine Videos so konzipiert, dass du quasi ein Video dreimal gucken musst, damit du wirklich alle Easter Eggs im Video erkennst. So, und das ist der Grund, warum seine Videos dann 50 Millionen Aufrufe haben, weil sein Video oftmals 30, 40 Sekunden lang ist und das dann noch dreimal hintereinander gesehen wird im Durchschnitt oder so. Und das ist quasi, wenn man das hinbekommt, und das ist natürlich wirklich sehr, sehr schwer, das ist quasi das Optimum. Das ist wirklich richtig, richtig krass.
Schau dir mal dreimal an, das ist echt krass.
Ja, das ist, wenn ich meine, für uns Normalsterbliche, wenn wir nur so in die Kamera reden, da ist quasi für mich der Sweet Spot für Talking Head Videos zwischen 20 und 40 Sekunden habe ich gefunden, bei TikTok zumindest. Wenn ich da das schaffe, so bei einem 40-Sekunden-Video durchschnittliche Wiedergabezeit von 30 Sekunden zu bekommen, dann geht in der Regel dieses Video mit über 100.000 Aufrufen in den Algos. Das ist so
ein Richtwert. Richtig schöner Insight auf jeden Fall.
Aber das ist ehrlich gesagt schon sehr, sehr hart bei TikTok, das hinzubekommen. Und wie man das macht, ist tatsächlich typische Storytelling. Bloß to the max und ein bisschen, ich sag mal, noch ein bisschen clickbaitiger verpackt.
Du hast es jetzt schon so angesprochen, du hast Storytelling genannt, du bist auch schon ein bisschen auf den Aufbau eingegangen. Ja. Vielleicht so Best Practice, wie solltest du dein Video aufbauen, damit es möglichst lange, also kannst es machen wie der Kollege hier mit seinen Illusionen oder mit seinen Special Effects, dass du einfach Sachen versteckst, dass da immer wieder geguckt werden muss und die Neugier quasi damit wächst. Aber gibt es so einen typischen Aufbau, wo du so eine Storyline eventuell, wo du sagen würdest, ja, damit habe ich gute Erfahrungen gemacht?
Ja, tatsächlich. Die typische gute alte AIDA-Formel.
AIDA-Formel.
Ja, also so, was du bei Landing Pages lernst, das funktioniert bei Videoskripten auch sehr, sehr gut. Also ich sage immer, wer auf Twitter, ich weiß nicht, ob ihr auf Twitter diese Threads kennt, wo Leute im Prinzip...
Ja, ich mache damit viel.
Genau. Wer aus meiner Sicht virale Threads bei Twitter schreibt, der ist der beste Copywriter für Skripte für TikTok. Also wer das hinbekommt, das sind wirklich die Besten, weil die es halt schaffen, okay, in der ersten Zeile Aufmerksamkeit zu erregen. Und was viele machen oder was ich ganz gerne mache, ist tatsächlich den besten Part an den Anfang zu packen und dann den Prozess zu teasen. Also eine Hook, die ich eigentlich fast immer nutze, ist so, habe ich das geschafft, Ergebnis. Und dann wird der Prozess quasi, Leute. Also das ist so eine Hook, die ich ständig benutze. Und wenn man das kombinieren kann mit zum Beispiel mit bekannten Namen oder so, also im Portfolio bei der Challenge habe ich zum Beispiel The Crew Podcast. Die reden über so Marketingaktionen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Chris und Simon Uceda auf LinkedIn. Und die haben zum Beispiel über den Burger King Coup geredet. Burger King hatte die günstigste Mannschaft in FIFA gesponsert. Im FIFA-Spiel gesponsert, die es gab, und haben da eine riesen Challenge draus gemacht. Das war so ein Viertligist aus der englischen Liga. Und die haben gesagt, jeder von den Zockern, die ein Tor mit den Leuten machen, bekommen gratis Essen bei Burger King. So, und die haben dann diese ganzen großen Fußballspieler eingekauft, im Spiel, die Spieler, also virtuell. So Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi und so weiter und so fort. Das heißt, wir konnten aus diesem Inhalt so einen Hook machen wie, so wurden Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi gegen ihren Willen Influencer für Burger King. Das war die Hook. So, und das war ein Video, was 950.000 Aufrufe bekommen hatte. Also ein Prozess mit Anchoring, also mit bekannten Namen, was Leute kannten, mit dem Prozess, der angeteased wurde und dann innerhalb von 40 Sekunden erklärt worden ist. Und ein anderes Beispiel, um diese Spannungskurve bis zum Ende zu halten, hatte ich bei einem anderen Account, Tomorrow.de, die machen nachhaltige Badezimmerprodukte. Und da ging es darum, mit dieser Pflanze haben wir 67.734 Plastikprodukte ersetzt. Und dann hat er quasi nur die Vorteile aufgezählt. Vorteile, Vorteile, Vorteile. Dann hat er gesagt, ja, wir machen Zahnbürsten daraus. Und in der letzten Sekunde hat er gesagt, ja, es ist Bambus. Also wir haben quasi den User gezwungen, bis zur letzten Sekunde dran zu bleiben. Und das ist quasi die Überlegung, wie du das schaffst mit deinen Videos, dass du die Leute zwingst, bis zum Ende dran zu bleiben. Wenn du das schaffst, dann gehst du viral. Und was halt viele machen, mache ich nämlich auch ganz gerne, ist, dass sie bei dem TikTok anfangen mit Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Dann machen sie ein Intro. Dann stellen sie sich vor. Das heißt, in den ersten 8 Sekunden, also 8 Sekunden wäre schon gut, ich habe schlimmere Beispiele gesehen, gibt es quasi null Mehrwert. Mhm. Und das ist quasi das Negativbeispiel, was man nicht machen sollte. Und auf keinen Fall eine Outro-Animation bei einem Kurzvideo. Also wenn du jetzt 5 Sekunden Outro-Animation machst oder so, hast du ja deine Watchtime zerstört.
Weil die Leute aussteigen.
Genau. Ja. Und das sind so Stolperfallen, die ich immer und immer wieder sehe bei Leuten, wenn sie zum Beispiel YouTube früher gemacht haben und jetzt auf TikTok durchstarten wollen.
Ja. Beim Texten genauso. Ja. Viele schreiben immer noch dieses Willkommen auf der Website, Willkommen auf unserer Homepage oder, keine Ahnung, geht um Lieblingsbeispiel Hundeerziehung und dann geht der Artikel los, Hundeerziehung ist wichtig, weil wenn dein Hund nicht hört, dann kannst du ein Problem kriegen. Also, was die Leute natürlich wissen und wo jeder dann zumindest runterblättert. Und bei TikTok steigen die Leute dann ganz aus.
Ja, und da ist es wirklich extrem. Also ich nehme mich immer als Beispiel, weil ich bin richtig schlimm, was auch was Festspanne angeht. So. Also ich mache wirklich so. Mhm. Ich muss beim ersten Frame angesprochen werden, damit es funktioniert.
Ja.
So. Das heißt, das kannst du entweder visuell erreichen oder du mit entweder visuell oder inhaltlich. Also entweder machst du, was ich ganz gerne mache, ist die komplette Headline, also wie bei einem LinkedIn-Post, schreibe ich komplett schon aus. Mhm. Oder wenn ich keine inhaltlich starke Headline habe, dann versuche ich es visuell zu lösen, also mit einem krassen Zoom-In oder mit knalligen Farben. Oder das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich mit meinen Kunden oftmals einen helleren Hintergrund habe, als man eigentlich in der Filmschule lernt. Also ich filme zum Beispiel mit Absicht gegens Licht, weil ich weiß, dass der User dann vom Weiß erstrahlt wird erstmal und gezwungen ist, das Video erstmal zumindest eine halbe Sekunde länger zu sehen als den Rest.
Weil die Aufmerksamkeit einfach...
Ja.
Mir das. Okay, also Outro-Grafik, langweiliges Intro. Was gibt es noch für häufige Fehler? die man so macht.
Ich habe eine riesige Liste. Ich habe es mal irgendwann zusammengetragen. Also Vorstellungen sind wirklich schon hart. Also was ich ganz oft sehe, dass die Leute gut anfangen. So von wegen, ich verrate dir in diesem Video das und das, das ist noch okay. Und dann stellen sie sich erstmal 10 Sekunden vor. Hallo, mein Name ist der und ich bin Experte der und der. Das muss irgendwie parallel rüberkommen. Mhm. Was wir zum Beispiel bei Michael Otto machen bei seinem Account, der ist ja Copywriter, da heißt zum Beispiel sein Account dann Michael der Texter. Das heißt, es wird dann schon im Namen einfach klar oder du machst irgendwie eine Einblendung. Aber da darf einfach keine Zeit drauf gehen. Was sie auch machen, unnötige Details immer reinhauen und relativieren. Also so wie es im Copywriting ist, entweder du hast eine Meinung oder nicht. Aber nicht noch sagen, ja, das ist meine Meinung, aber manchmal denke ich so und so. Also den Inhalt verwässern geht gar nicht. Und auf technischer Ebene gibt es 2 Sachen, die Leute immer falsch machen. Sie beachten die Safe Zones nicht. So, also wenn du die TikTok-App aufmachst oder irgendeine andere App, da sind ja immer auf dem Screen so der Beschreibungstext und der Like-Button und so weiter und so fort. Und Leute, wenn sie die Videos schneiden, packen dann aus Versehen dort Elemente rein. Also zum Beispiel Untertitel machen sie ganz unten an den Bildschirmrand, weil man das halt gewohnt sind, weil es heißt ja Untertitel. Aber ganz unten ist halt der Beschreibungstext und der wird zu 100% blockiert von der App. Mhm. Das heißt, wenn man das noch nie gemacht hat, dann macht man zu 100% diesen Fehler, dass man nicht darauf achtet, dass manche Bereiche einfach nicht gut sichtbar sind. Das Problem ist einfach nur, es muss da irgendwas rein. Also im Sinne von, leider ist es auch so, je nachdem, welches Seitenverhältnis dein Gerät hat, schneidet TikTok auch die Videos. Das heißt, du kannst auch nicht mal die volle Breite ausnutzen, sondern du musst quasi in dem Bereich deinen Text haben, damit es zu 100% immer sichtbar ist.
Okay, also wenn du irgendwas anzeigst oder im Vorschaubild, im Thumbnail, immer in die Mitte pflanzen. Ja.
Also genau, also tatsächlich nicht im Vorschaubild, sondern wirklich im ganzen Video. Ja. Und da gibt es ganz viele Vorlagen im Internet, da kann man sich so Bild-Overlays runterladen, die man sich ins Videoschnittprogramm packt. Und dann kann man genau gucken, ist mein Gesicht und mein Text in dem Bereich, wo es lesbar ist. Genau.
Ah, cool. Cool. Okay. Du hast jetzt gesagt, zum Beispiel dieser Texter, das ist ja jetzt klein Lieschen aus Berlin, 25 Jahre, interessiert sich jetzt wahrscheinlich eher nicht für Texter. Also schon auch B2B-Themen. Was reizt dich jetzt an TikTok, das dort zu machen? Sind dann doch so viele User da, dass man auch sogar mit so B2B-Themen dann auch einen Effekt, nicht nur breite Bekanntheit erzielt? Also was findest du an TikTok so geil, auch für deine Kunden?
An TikTok finde ich so hammer, dass man so schnell diese Ergebnisse sieht einfach. Also bei YouTube ist zum Beispiel so, wenn du einen Short hochlädst, dass das teilweise einfach Monate dauert, bis es durch den Algorithmus geht. Also im Sinne von, bei TikTok ist es so, du bekommst erstmal 300 Leuten, die garantiert dein Video sehen. Und diese 300 Leute entscheiden, ob dein Video dann nochmal 300 und 700 Leuten vorgeschlagen wird oder nicht. Und diese Initial Batch, die dauert bei anderen Plattformen manchmal, vor allen Dingen, wenn du neu anfängst, richtig, richtig lange. Das heißt, aus meiner Sicht, TikTok ist quasi die perfekte Plattform, um Ideen und Creatives gratis zu testen. Cool. Und das finde ich einfach Hammer. Und du bekommst quasi einen knallharten Einblick, wie jemand komplett außerhalb deiner Bubble auf dein Content reagiert. Mhm. So, und aus meiner Sicht ist tatsächlich TikTok so ein bisschen das neue YouTube im Sinne von jeder, oder es wird irgendwann so sein, dass einfach jeder TikTok nutzt. Im Sinne von, so wie du YouTube nutzt, es ist einfach eine Bündelung von allem Content. Und du findest einfach das, was du brauchst, dort. Also gab es nicht vorgestern erst einen Artikel oder so, von wegen, wie viele Leute TikTok als Suchmaschine nutzen?
Nee, also es gab einen Google-Manager, Google hat eine eigene Studie gemacht.
Ja.
Und da hat ein Google-Manager zugegeben, dass TikTok eine ernstzunehmende Konkurrenz für Google ist.
Ja.
Das ist ein bisschen schwierig zu verstehen, weil man sagt zuerst, ja, das eine ist doch ein Social Network und das andere ist eine Suchmaschine, das hat auch gar nichts miteinander groß zu tun, aber am Schluss scheinen die jüngeren Generationen tatsächlich in TikTok auch zu suchen. Krass. Nach Themen, um sich da inspirieren zu lassen. Also wenn man so die Journey mal betrachtet, also Amazon, es ging los mit Amazon, die haben Google halt wahnsinnig viel Traffic geklaut, was Produktsuchen angeht. Mhm. Dann hatte Google noch für sich alles, was vorher in der Journey stattgefunden hat, ne, an Suchen. Das war alles noch Google-Hoheitsgebiet. Jetzt kommt TikTok von der anderen Seite an und schnappt sich schnappt sich immer mehr Traffic, der in frühen Phasen der Journey stattfindet und der Bereich, den Google noch besetzt in dieser Journey quasi, wenn Menschen etwas recherchieren und suchen, wird halt immer kleiner, ne? Und das sieht Google schon, ne?
Wobei, und vor allem, je mehr Content auf TikTok ist, ne? Also irgendwann, wenn man es auf die Spitze treibt, hat der Bäcker bei mir um die Ecke um die Zeit noch offen. Das Video gibt es jetzt heute noch nicht, das Kurzvideo. Aber wenn der Bäcker bekannt genug wäre und genug Leute da sind, die in TikTok, die TikTok-Videos machen, könnte das irgendwann jemand dort beantworten.
Ne, das ist also der Hauptgrund, Guido, und falls du dich erinnerst, an unsere vorletzte Sendung, da ging es ja darum, Social Content versus Website Content und warum Social Content immer, ne, da haben wir ja diskutiert und da habe ich ja so ein paar Zahlen ausgepackt. Und da bin ich ja auch, und das hat der Franz auch gesagt, die Aufmerksamkeitsspanne wird halt immer kürzer und immer geringer. Und dementsprechend ändert sich das Nutzerverhalten und auch die Plattformen dadurch, weil die Plattformen, die halt am besten hinkriegen, so kurz und knapp die Informationen bereitzustellen, sind die Gewinner, weil die Aufmerksamkeitsspanne halt immer kürzer wird, weil wir durch diese ganze Social Media so verhunzt sind, nenne ich es jetzt mal, dass wir gar nicht mehr uns Zeit nehmen, etwas zu konsumieren, sondern es alles schnell und sofort haben wollen.
Also vor allen Dingen, wenn es um informationsgetriebene Sachen geht, das auf jeden Fall. Also ich meine, das ist ja der Grund, warum, wenn du bei Google nach einer Information suchst, du automatisch zur richtigen Stelle gescrollt wirst und so. Yeah. Das ist ja überall gleich. Und das finde ich auch so an TikTok gut. Also du brauchst im Prinzip nur auf die Viewzahl achten und du weißt, okay, dieses Video ist für den Algorithmus relevant und sehr wahrscheinlich hat es genau das gehalten, was es versprochen hat. Das heißt, wenn ich wirklich suche nach how to cook noodles oder so, eine echte Suche von mir aus den letzten 5 Jahren, da weiß ich, okay, ich bekomme ein richtiges Tutorial dafür, was das richtig für Dumme und Trottel erklärt mit Mehrwert, und ich bekomme jetzt nicht noch eine Anleitung mit 10 Links, wo man bei HelloFresh einkaufen kann oder so. Mhm. Ja.
Und das ist halt krass, weil du, wenn du das kombinierst halt mit dem Social, was ja Google nie hinbekommen hat, weil Google Plus ja einfach mal gescheitert ist, das ist halt eine wirklich berechtigte Sorge von Google, dass Google immer, die Kuchenstücke für Google halt immer kleiner werden. Ne?
Das nächste Level wäre dann How to Eat Noodles, gell? Ja. Franz, was machst du, wenn TikTok morgen wieder verschwunden ist, wie so viele andere Plattformen?
Dann kann ich einfach auf alle anderen Plattformen gehen, die auch Shortform-Video-Content machen. Aber selbst wenn nicht, ich hab ja abgeschlossen Informatikstudium, ich kann Videoproduktion, ich mache nebenbei auch noch Multikamera-Produktion. Ich habe eine Passion für Videocodecs, ich habe meine Bachelorarbeit über Streaming geschrieben. Also ich habe genug andere Themen, die mich auch interessieren, aber aktuell ist Shortform-Video-Content mein Leibgericht, wenn wir dabei bleiben wollen.
Wie kommt man zu dir, wenn man Kunde werden will?
Über deine Website? Aktuell tatsächlich LinkedIn noch. Website noch im Aufbau, wie immer bei allen, aber tatsächlich LinkedIn ist meine beste Homepage.
Also ist ja
LinkedIn.
Eh nicht mehr so wichtig, Website-Content.
Ja, genau.
Also LinkedIn. Ich habe nämlich vorhin gegoogelt. Ja. Ich habe die Vorbereitung gegoogelt und nicht gefunden, deswegen.
Das Lustige ist, wenn du meinen Namen googelst, ich habe das nämlich letztens Fabian geschickt, es gibt einen anderen Franz Wegner, so einen 80-jährigen Physiker, und mein Bild taucht bei ihm in diesem Snippet auf bei Google. Mein Bild ist kombiniert mit...
Der hat sich aber gut gehalten.
Du meinst das Knowledge Panel, oder?
Genau. Da steht quasi, Franz Wegner ist ein Physiker, geboren 1932, aber das ist dann mein Bild.
Ah, stimmt. Du hast dann mit Olaf jetzt ein paar Kurzvideos und Olaf repariert dir das Knowledge Panel.
Das ist ja genau das Thema. Das ist ja nicht dein Knowledge Panel. Ne? Das ist von dem Physiker der Knowledge Panel, aber Google hat kein aktuelles Bild gefunden von dem Physiker und hat dann einfach mal dich da reingepackt. Das ist echt witzig.
Olaf sorgt dafür, dass der alte Mann verschwindet?
Nee. Also, ja, ich glaube, es ist schwieriger für Franz ein Knowledge Panel, also jetzt für diesen Franz, der bei uns ist, ein Knowledge Panel zu bekommen, als sein Bild daraus, aus dem Physiker-Knowledge Panel rauszukriegen. Weil Google meint eigentlich den Physiker, dass er da auftaucht.
Ist halt. Aber ich glaube, ich komme schon irgendwie auf Platz 8 oder 9 mit meinen Videodiensten, weil das hat sich halt bei mir angesammelt durch meine ganzen, durch meine YouTuber-Vergangenheit und so.
Naja, aber mich wundert ein bisschen, dass du musst ein bisschen was mit deinem LinkedIn-Account machen, weil der sollte eigentlich einfacher weiter oben ranken. Also Wikipedia wirst du dann nicht so einfach verdrängen, aber sollte schon der Anspruch sein, dass du nach Wikipedia rankst mit deiner Seite irgendwie.
Ja, ich finde mich zumindest auf 3 auf Twitter, dann kommt mein Instagram und dann kommt LinkedIn. Ja. Okay, naja, gut. Aber ich habe bei Twitter schon viel, viel länger. LinkedIn habe ich ja wirklich erst seit Januar.
Oder Oder du schreibst ein Buch über Kurzvideos und dann kommst du auf Wikipedia.
Jawohl.
Franz, da gebe ich dir mal ein paar Tipps, wie du deine Website dann weiter nach vorne kriegst für deine Entität. Das ist nämlich eigentlich genau mein Thema.
Hammer, so machen wir das.
Franz, danke, ey, das war richtig gut, finde
cool.
ich.
Cool.
Das war wieder. Hat mir Spaß gemacht.
Es waren Bock auf Kurzvideos.
Richtig viele Insights, weil wir, Gideon und ich, sind halt beide keine Videomenschen. Wir zwängen uns in dieses Format so rein, sag ich mal.
Aber wir sind Texter, ne? Und ich meine, das hat ziemlich viel mit Texten zu tun gehabt heute. Das finde ich schon geil.
Hundertprozentig. Also als ich im letzten Jahr so richtig angefangen habe, mit Copywriting mich zu befassen, da hat dann alles Klick gemacht bei mir. Also vorher alles nur Videoschnitt, aber als ich angefangen habe mit Copywriting, hat alles Klick gemacht und ich dachte, okay, ich wurde also, dadurch auch so ein besseren Videoeditor.
100%. Also Text und Video ist the key.
Ja.
Das ist das Fazit. Wir freuen uns, Franz, wünschen dir viel Erfolg auf deiner, ich glaube aber mit deinem, wenn du bist noch so jung, in deinem Alter habe ich noch andere Sachen gemacht.
Auftragsmodel.
Detail. Auftragsmodel
in Hannover.
genau. Und wenn ihr noch mehr Informationen zu anderen Themen auch rund um Content haben wollt, dann bleibt den Content Kompass treu. Folgt uns bei YouTube, Spotify, Apple Podcast. Das ist es, glaube ich, im Kern. Noch
alle TikTok. Anderen.
TikTok haben wir nicht.
Noch nicht. Aber geht schon mal hin. Wir kommen dahin.
Und Franz, wie gesagt, alles Gute. Danke, dass ihr zugehört habt. Gidon, bleibt gesund. Franz,
vielen Dank für die Inspiration.
Content ist nicht alles. Aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. Content Kompass. Content Kompass. Videos von Franz Zock, die jeder mag, kommen für euch online jeden Tag. Tutorials, Let's Plays, Neuigkeiten zu Wrestling Games. Videos von Franz Zock, die jeder mag, kommen für euch online jeden Tag. Darum bitte klicke auf Gefällt mir. Und deswegen bedanke ich mich ja bei dir.